So, meine Damen und Herren, ich sehe, dass gerade die Ersten von dem Geschichtsworkshop hier rüberkommen. Die anderen diskutieren nochmal unterwegs die Auswirkung der Geschichte. Ich glaube, das wird noch ein paar Minuten dauern. Aber wir haben einen Livestream. Wir sind jetzt schon live geschaltet und die halbe Welt schaut uns zu. Deswegen sollten wir langsam hier anfangen. Ich bitte dann alle, die an der Abschlussrunde teilnehmen wollen, und vielleicht kommen Sie hier ein bisschen nach vorne, denn das ist ja für die Diskutanten ja kein Vorteil, wenn Sie zunächst mal hier ein Fernglas benutzen müssen, um zu gucken, wer da ist. Also hier die ersten Reihen sind noch ganz frei, deswegen bitte kommen Sie, rücken Sie hier ein bisschen nach vorne, damit der Blickkontakt auch existiert. Also Livestream, wer Kopfhörer braucht, da hinten gibt es noch einige Geräte, die Sie hier ausleihen können, und sonst freue ich mich, dass trotz des schönen Wetters noch so viele da sind, und gebe jetzt ab an Gemma Pörtzken.
Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Gemma Pörtzken, ich bin Journalistin aus Berlin und bin heute erst angereist. Insofern habe ich nicht mitbekommen, was Sie die letzten Tage diskutiert haben, habe aber gehört, dass es sehr interessant war und viele auch der Themen schon berührt hat, die wir heute auch diskutieren wollen. Das Thema unserer Debatte heute ist mediale Revolution, Kampf um die Köpfe und die Herzen der Menschen. Das heißt, es geht um die große Veränderung, das, was Habermas einmal den Strukturwandel der Öffentlichkeit, glaube ich, sehr passend genannt hat. Und wir wollen irgendwie auch ein bisschen konkreter darüber sprechen, was das auch gerade für uns hier, unsere, auch meine Podiumsgäste, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, ganz konkret im Arbeitsalltag bedeutet. Und ich möchte erstmal beginnen mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Ganz zur Rechten Andrzej Godlewski, er ist Publizist und Dozent an der privaten Warschauer Hochschule SWPS und er ist ehemaliger stellvertretender Chef des Senders TVP1. Er wurde 1970 geboren und studierte Germanistik und Politikwissenschaften in Leipzig, Wien und Warschau. Und seine journalistische Karriere startete er Anfang der 90er Jahre im Auslandsressort der Gazeta Wyborcza und schreibt auch heute über europäische Politik und Wirtschaft und tritt als Kommentator in polnischen und internationalen Medien auf. Neben ihm Klara Geiwitz, herzlich willkommen. Sie ist seit 2004 SPD-Abgeordnete im Landtag von Brandenburg. Sie wurde 1976 in Potsdam, damals in der DDR, geboren und studierte Politikwissenschaften, bevor sie ihre politische Karriere begann. Seit dem Jahreswechsel ist sie auch Beisitzerin im SPD-Parteivorstand. Wir machen weiter mit Stefan Krabbes. Er ist politischer Blogger in Halle und er beschäftigt sich mit den Themen Demokratie und Digitalisierung. 1987 geboren und er hat studiert Politikwissenschaften und Soziologie, und wenn ich es richtig verstanden, ist er noch nicht ganz fertig. Er ist Mitglied in einem interessanten Verein, der heißt Dearless Democracy. Das ist ein Netzwerk von Kommunikationsprofis, die sich einsetzen für ein Netz ohne Hass. Und darüber werden wir auch dann noch sicher sprechen. Er arbeitet auch als Büroleiter bei dem grünen Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick und hat insofern eine zweiseitige Perspektive, würde ich sagen, auf unser Thema. Neben ihm Lea Mock, stellvertretende Regierungssprecherin in der Sächsischen Staatskanzlei in Dresden. Sie wurde 1964 geboren und studierte Journalismus an der Universität Leipzig. Dann arbeitete sie bei verschiedenen Zeitungen als Journalistin und auch bei Rundfunkstationen, bevor sie dann in die Pressestelle des Sächsischen Wirtschaftsministeriums wechselte. Und nach 4 Jahren als Unternehmenssprecherin bei der Leipziger Messe Unternehmensgruppe arbeitet sie nun seit 2015 in der Sächsischen Staatskanzlei. Dann neben mir Gabriela Viata. Sie ist Pressesprecherin für den Marschall der Woiwodschaft Westpommern. Sie studierte Politologie an der Universität Stettin. Und dann arbeitete sie als Journalistin für einen der ersten privaten Radiosender in Stettin. Später war sie Korrespondentin für das Radio Wawa und auch arbeitete auch für verschiedene Zeitungen. Und während dieser Zeit war sie außerdem beim Drogenbeauftragten der Woiwodschaft Westpommern Mitglied im Rat zur Bekämpfung von Drogensucht. Und seit 2009 ist sie nun in der Funktion als Pressesprecherin tätig. Ich hatte eben gedacht, dass wir einmal damit anfangen, von konkreten Erfahrungen zu sprechen. Da darf ich vielleicht mit Frau Mock beginnen, die nämlich eben über ihrem Mobiltelefon saß und sich die Haare raufte und meinte, das sei passend zu unserem Thema. Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag verändert eigentlich in dieser, wenn wir es immer so nennen wollen, neuen medialen Welt?
Ich glaube, Sie können einfach. Okay. Ja, also das Thema ist gerade sozusagen live bei mir auf meinem Smartphone angekommen, was da heißt, wie die reale Welt, die in Form eines Bürgerdialoges mit dem Ministerpräsidenten in Sachsen am Montag stattgefunden hat. Da hat er am Rande eine Äußerung getätigt. Diese wiederum wurde aufgegriffen von einem traditionellen Medium, nämlich einer Zeitung, stand dann den nächsten Tag in der Zeitung. Da ging es also darum, die doch sehr bekannte und beliebte Band Kraftklub, die in Chemnitz sozusagen gespielt hat, auf einer Demo am 1. Mai gegen Rechtsextremismus. An dieser Demo hat auch der Ministerpräsident teilgenommen, ist dort auch auf dieser Demo mitmarschiert, hat sich auch gegen rechts dort engagiert, bis zu dem Punkt, wo die Band angefangen hat zu spielen. Und dann hat er sozusagen dort das abgebrochen und hat es denn jetzt auf diesem Bürgerdialog so begründet, dass er also sozusagen mit diesen Linken und mit diesen sozusagen Chaoten also nichts zu tun haben wollte. Das wurde also aufgegriffen, ging dann den nächsten Tag weiter, also da hat sozusagen die traditionelle Medienwelt schwappte dann rüber in die Sozialmedien in Form eines Tweets, was die Gruppe wiederum, also zum einen haben die Zeitung natürlich sozusagen ihre sozialen Kanäle genutzt, um die Verbreitung zu erhöhen. Das wiederum hat dann Gruppe wiederum hat sich dann einen Tweet abgesetzt direkt an den Ministerpräsidenten mit einem Kretsche, wie er also sein Kosename ist, und einem entsprechenden Smiley. Daraufhin hat der Ministerpräsident wiederum auch per Tweet geantwortet mit Daumen hoch und Smiley. Das wiederum wurde von der Gruppe also beantwortet mit einem Stinkefinger. Das Ganze wiederum spielt jetzt wieder zurück auf die traditionellen Medien, die also in Form von Bild-Zeitung, von Morgenpost, schönes Boulevardthema, und aber auch die traditionellen Medien, wo es jetzt wiederum ins Feuilleton rüberschwappt, aufgegriffen wird und nun eine Diskussion, und wo nun also diejenigen, die nicht in den sozialen Medien dem Ministerpräsidenten oder der Kraftklub-Truppe folgen, nun also auch davon Wind bekommen haben, auch bundesweit. Also hier sieht man, wie diese Verkopplung mittlerweile immer weiter passiert. Und jetzt also der heutige Tag nur dahin ausgeht, oder jetzt gerade sozusagen die Diskussion bei mir an Anfragen aufschwappt, was ist da los, wer hat er das gesagt, wo wurde das geäußert, wie steht er dazu. Alle anderen, die es also bis jetzt noch nicht mitbekommen haben von den traditionellen Medien, sind also wiederum dort. Parallel dazu ist natürlich die Diskussion im Netz, das heißt, man muss also auf diesem Kanal, weil Sie fragten, wie hat sich meine Arbeitswelt verändert, natürlich permanent präsent sein. Was man rein physisch gar nicht machen kann, weder der Ministerpräsident, weil er hat ja auch noch andere Termine, noch wir natürlich auch von der Kommunikation. Heißt, unsere Arbeitswelt ist wesentlich personalintensiver geworden, weil wir haben natürlich viel mehr Kanäle, die wir jetzt also auch bespielen, beobachten, darauf antworten müssen. Heißt, dazu braucht man Personal, bei uns im Zwei-Schicht-System, die also permanent 365 Tage im Zwei-Schicht-System in den sozialen Netzwerken hier unterwegs sind.
Frau Viata, Sie haben gehört, wie das sozusagen in Sachsen läuft. Fühlen Sie sich da an Ihren eigenen Arbeitsalltag erinnert? Funktioniert das bei Ihnen ähnlich?
W tej chwili nie można odpowiedzialnie kreować polityki informacyjnej chyba żadnego urzędu ani żadnej firmy, nie będąc obecnym w mediach społecznościowych. Wygląda to również w taki sposób, że staramy się to wszystko monitorować i reagować tak szybko, jak się tylko da. Muszę tutaj też powiedzieć, że jest nam jako zespołowi urzędu o tyle łatwiej, że mamy bardzo medialnego i nowoczesnego szefa, ponieważ marszałek Olgierd Geblewicz też jest sam użytkownikiem zarówno Facebooka, jak i Twittera i potrafi bardzo celnie i bardzo szybko zareagować na pewne rzeczy, które tam się dzieją, także jest to po prostu w tej chwili część naszej rzeczywistości i wykorzystywana równolegle do tych technik, które są tradycyjne i cały czas bardzo ważne.
Frau Geiwitz, Sie sind SPD-Abgeordnete und wahrscheinlich kommt auch Ihnen das bekannt vor. Ich fand interessant, dass ja doch diese Unterscheidung getroffen wurde zwischen traditionellen und sozialen Medien. Auf der anderen Seite ganz gut beschrieben, wie das inzwischen zusammenspielt. Wie nehmen Sie das wahr? Was ist für Sie sozusagen der richtige Umgang mit der Kommunikation?
Man kann es gar nicht mehr so sehr trennen, das hat ja die Pressesprecherin auch gesagt. Jeder Tweet ist quasi eine Pressemitteilung und kann dann am Ende des Tages auch in einer Zeitung landen. Und das ist eine enorme Änderung auch der Taktung, der Geschwindigkeit. Früher gab es zum einen den guten alten Redaktionsschluss, da wusste man dann, also nach 19 Uhr hat man erstmal Feierabend, dann kommt am nächsten Morgen die gedruckte Tageszeitung, dann kann man vielleicht ein, zwei Stunden drüber nachdenken, ob man reagiert oder nicht. Das ist jetzt komplett weg. Und natürlich auch die Filterfunktion, das ist für Politiker eine große Chance. Wir sind jetzt in der Lage, jederzeit mit allen Bürgern direkt zu kommunizieren. Früher hat man ja manchmal Pressemitteilungen rausgeschickt und die Journalisten haben sie ignoriert und man konnte quasi seine Botschaft nicht senden. Heute ist jeder gleichzeitig Sender, aber natürlich auch dann jederzeit auch in genau der Situation auch auf alles reagieren zu müssen. Das hat die Arbeit der Politiker sehr, sehr stressiger gemacht im Vergleich zu früher, weil da Presseanfragen natürlich über den Pressesprecher kanalisiert wurden, auch vorsortiert wurden. Und das ist, glaube ich, auch für die Kollegen Pressesprecher jetzt eine große Herausforderung, weil es quasi keinen Filter mehr gibt zwischen den Journalisten und den Politikern und einem Ministerpräsident halt auch abends mal ein paar Smileys rumtweetet und dann hat der Pressesprecher am nächsten Tag Stress. Also das hat schon auch nochmal die eigene Aufmerksamkeit sehr erhöht. Man muss wissen, dass halt jede Äußerung in sozialen Medien von Politikern jederzeit zitierbar ist und man muss sich entsprechend dann auch umsichtig da verhalten.
Herr Krabbes, Sie sind politischer Blogger. Vielleicht erklären Sie uns ein bisschen Ihr eigenes Selbstverständnis. Und was mich auch interessieren würde, ist, wenn Sie das die Vorrednerinnen gehört haben, sehen Sie sich genauso akzeptiert mit Ihren Anfragen oder haben Sie das Gefühl, Sie sind immer noch sozusagen eine Anfrage zweiter Klasse, wenn Sie sich an Politiker wenden?
Guten Tag und dobry den. Mein Selbstverständnis als Blogger ist auf keinen Fall das eines Journalisten. Also ich habe sehr viel Respekt vor Ihrer aller Arbeit. Dafür auch meinerseits erstmal vielen Dank. Möchte gleichermaßen aber auch anschließen, dass ich glaube, dass man als Blogger in verschiedentlichsten Selbstverständnissen, es gibt Blogger, die wollen jeden Tag was bloggen und die gehen auf Masse und es gibt Blogger, die senden dann und wann mal einen Beitrag, wenn er reif genug ist, dafür die Öffentlichkeit zu sehen. Da steckt also auch Recherche drin. Und dazwischen gibt es eine Grauzone. Das kennen Sie von den als Journalistinnen und Journalisten kennen Sie das natürlich aber auch von Ihren Kolleginnen und Kollegen. Mein eigener Anspruch ist der, nur dann etwas zu senden, wenn ich der Meinung bin, dass es etwas für die Öffentlichkeit sein könnte, worüber man streiten kann. Es erlebt nie einen Anspruch, dass alles so stimmt, wie es dort drin steht. Deswegen interpretiere ich meine Beiträge immer nur als Angebot zur Debatte. Deswegen glaube ich auch, dass wir in der ganzen Digitalisierung nochmal einen Sender-Empfänger-Umpolung haben. Also Sie, die Sie klassische Sender waren als Journalistinnen und Journalisten, werden nun natürlich, ich sage es mal in Anführungsstrichen, durch Blogger irgendwie auch bedroht, weil plötzlich kann jeder senden. Sie sind Bloggerinnen und Bloggern oder Bürgerinnen und Bürgern, die bei sozialen Medien unterwegs sind, natürlich meilenweit voraus, denn Sie haben einen Pressekodex und wir müssen das Senden noch lernen. Als Blogger weiß ich, und das nochmal zum Selbstverständnis, dass diese neu gewonnene Freiheit, die wir gewonnen haben durch die Demokratisierung, durch die Digitalisierung, aber auch mit einer neuen Verantwortung einhergehen muss. Nicht alles, was man posten und twittern und veröffentlichen kann, sollte man auch veröffentlichen. Ich glaube, das ist wichtig in der Zeit der Reflexion. Und Reflexion ist auch ein Punkt, der vielleicht Herr Kretschmann in dem Punkt relevant gewesen wäre. Hätte er das denn in der Öffentlichkeit auch so gemacht, mit der Band Kraftklub dann so kommuniziert oder nicht? Also ich glaube, was in den Köpfen, was in unser aller Köpfe eindringen muss, ist, es gibt nicht zwei Öffentlichkeiten. Es gibt die Erweiterung um die digitale Öffentlichkeit. Die aber ist untrennbar verbunden, ich nenne das Verspiegelbildlichung, mit der analogen Welt. Und ich glaube, das sollten wir in all unser aller Tun beachten. Ausgeladen, inwiefern war die Frage gemeint?
Die Frage war mehr, also in Berlin gab es ja die Schwierigkeiten für manche Blogger, dass sie zum Beispiel eine Weile gebraucht haben, bis sie im Bundestag akkreditiert wurden. Insofern interessieren mich da Ihre Erfahrungen, ob Sie sozusagen auf Ihre Anfragen einigermaßen gleichwertig behandelt werden.
In aller Regel frage ich Politikerinnen und Politiker weniger an und das ist auch so ein Punkt, besorge ich mir meine Informationen entweder aus Studien oder eben selbst aus Ihren Beiträgen.
Herr Gutlewski, wie sieht das bei Ihnen aus? Sie haben als Journalist in den sogenannten traditionellen Medien gearbeitet, sind aber jetzt sicherlich auch in den sozialen Medien unterwegs. Und vielleicht können Sie auch das noch ergänzen, weil Sie ja junge Journalisten unterrichten, sozusagen, inwieweit können Sie die heute vorbereiten auf all diese Anforderungen, von denen wir gerade gehört haben?
Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, in seiner schönen Runde dabei zu sein. Also, ja, ich würde vielleicht zu lange reden, aber so vielleicht so zwei, drei Punkte, um etwas, um mich zunächst kurz zu halten. Also zunächst die Studenten vielleicht. Das sind etwa Leute über 20, sie interessieren sich für die Medien. Und aber ich habe schon, das ist meine neue Erfahrung seit etwa 2 Jahren. Aber seit Anfang an, da versuche ich sie nicht zu den traditionellen Medien zu überzeugen. Denn sie haben die haben ganz andere Medien, die kennen die Presse gar nicht, die Tageszeitungen, das haben sie vielleicht bei den Oma gesehen einmal. Fernsehen ist YouTube, das Internet sieht ganz anders, als wir uns da anschauen. Das ist natürlich ein Facebook, aber kein Twitter, also ganz selten bei den Studenten. Und das ist eher so Instagram, Snapchat, das sind die Medien, die nutzen. Und natürlich, das sind andere Themen, die sie interessieren. Das sind also Lifestyle, Sport, manchmal Politik, wenn das sie betrifft. Und das ist nicht nur, glaube ich, nicht nur die Erfahrung in Polen, aber ein Teil der Studenten kommt aus der Ukraine und es ist das Gleiche. Und ich vermute, es wird so langsam auch in anderen Ländern genauso ausschauen, oder sieht schon genauso aus. Und, aber was sie brauchen, die Studenten, die brauchen die gleichen Kompetenzen in diesen Medien. Die müssen also gut schreiben und die wollen es lernen, gut auftreten und die wollen also die Medien verstehen. Und gerade bei den Fake News, das ist halt so ein langer Weg, wie man diese Manipulationen, Desinformationen sich anschaut. Und vielleicht was interessant ist, die wenigen wollen Journalisten werden. Die wollen, wie Sie werden, also Pressesprecher, PR-Mitarbeiter, Marketing oder Mitarbeiter von Werbeagenturen oder vielleicht so Business-Geschäftsleute werden. Und vielleicht noch nach einer kurzen Antwort zu meiner persönlichen Erfahrung als Journalist. Ich war also in verschiedenen Medien ziemlich lange tätig, als Redakteur auch. Und vor etwa 10 Jahren, als ich in einer Tageszeitung in Polen tätig war, als Chef Ressource Politik, waren wir zunächst ganz stolz auf unsere Themen über die Bankenkrise. Dass wir so gute Geschichten über die Schwierigkeiten der Banken in Polen, in Europa gebracht haben. Schöne Bilder, schöne Grafiken und so weiter. Und dann hat sich erwiesen, dass diese Krise uns auch als Journalisten betrifft. Und da hat man gesehen, dass immer mehr unerfahrene Journalisten oder gar keine Journalisten, immer mehr unerfahrene Leute in den Redaktionen erschienen sind. Zunächst, das war alles normal, also für den Sommer, für die Ferien, dass sie für einen oder zweiten Monat geblieben sind, aber später immer länger. Und Das war eine andere Sache, ob das ist ein Teil der sozusagen finanziellen Ausbeutung gewesen ist. Aber das hat Probleme auch für die Kommunikation. Und jetzt für mich, das ist, weil ich das kenne, dass die Redaktionen in Polen ziemlich unterbesetzt sind. Also wenn ich zum Beispiel mich da als, zu einem Thema äußere als Kommentator, da mache ich immer so, dass ich die bitte, dass sie mir den Text, das Statement zurückschicken, dass ich ja doch meist korrigieren muss, dass Europarat nicht als Europäischer Rat auftritt und so weiter. Und, oder wenn ich etwas schreibe, dann weiß ich genau, dass die Redakteure ganz wenig Zeit haben. Also das ist keine Chance, dass sie zum Beispiel Milliarden und Millionen unterscheiden. Also das ist ganz, deswegen als Autor muss ich sehr gut aufpassen, wenn ich recherchiere, dass ich also, dass die alle, also bei den Zahlen ist es am schwierigsten, weil das immer sehr, sehr, sehr leicht so Fehler unterlaufen können. Also deswegen viel mehr Arbeit also für auf mich selbst. Vielen Dank.
Padło wcześniej takie stwierdzenie o tym, że dziennikarze mają swój kodeks etyki dziennikarskiej i to jest takie trochę takie stwierdzenie modelowe, jakieś takie wzorowe, bo dzisiaj niestety to, co wynika z mojej praktyki, to jest takie zjawisko strasznie niepokojące, nie tylko o tym, że te normy etyczne w zawodzie dziennikarza zaczynają grać coraz mniejszą rolę, ale i to jest jakby jeden problem, drugi to właśnie ten brak profesjonalizmu. Ja sama, wywodząc się z środowisk dziennikarskich, tak starałam się pojmować do tej pory moją pracę, że dziennikarz to jest tak naprawdę mój współpracownik, to jest mój kooperator, ja bez niego nie osiągnę żadnego z moich celów. W związku z tym nawet jeżeli przychodził do mnie ktoś, kto zaczynał dopiero swoją karierę w mediach i naprawdę potrafił robić kardynalne błędy, nie wiem, nie rozróżniając samorządu od rządu, no, zdarzają się też takie rzeczy. Ja naprawdę starałam się podchodzić do tego z wielką cierpliwością, wyrozumiałością, bo rozumiałam, że ten człowiek ma swój czas na to, żeby się nauczyć. Być może nie powinien przychodzić aż tak zielony do mnie, ale no, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Natomiast dzisiaj niestety widzę taki stopniowy proces, że ja mam coraz mniej partnerów wśród dziennikarzy. To już przestaje być ta współpraca dobrze rozumiana, bo ja po dziennikarzach nigdy nie oczekiwałam, że będą pisali wszystko to, co ja chcę, bo to by było pomylenie zupełnie mojej roli. Ale dzisiaj to już nie jest współpraca, to są bardziej, przynajmniej z częścią mediów, podchody, walka, czyhanie na jakieś pomyłki, na lapsusy, przypisywanie pewnych intencji, których się nigdy nie miało i jest to w tej chwili bardzo łatwe do promowania również właśnie poprzez media społecznościowe, więc rzeczywiście ta praca dzisiaj staje się coraz trudniejsza i nie mówię tego, żeby pokazać właśnie jakąś złożoność tej mojej profesji, tylko de facto są to wszystko procesy, które wpływają na nasze życie społeczne, na to jak my się wzajemnie postrzegamy, jak razem potrafimy później współgrać w bardzo prostych rzeczach, czasami takich już dotyczących takiego mięsa życiowego i to są takie historie strasznie niebezpieczne moim zdaniem. Ja tutaj muszę powiedzieć, że jestem pesymistką, jeśli chodzi przynajmniej o najbliższą przyszłość, bo trochę wpadliśmy sami w taką pułapkę. Kiedyś socjologowie mówili, że to społeczeństwo przyszłości to jest społeczeństwo informacyjne. Ja dzisiaj mam wrażenie, że to jest bardziej społeczeństwo dezinformacyjne.
Frau Mock, jetzt ist das ja ein hartes Urteil, zu sagen, wir leben schon in einer Desinformationsgesellschaft. Erleben Sie das ähnlich? Finden Sie es auch als Regierungssprecherin zunehmend schwierig, Partner zu finden? Können Journalisten Partner sein in dieser Kommunikationspraxis?
Also wir brauchen die Journalisten und sie sind Partner und auch mir rein persönlich sind die Journalisten am liebsten, mit denen ich wie meine Kollegin das sagte, natürlich auf Augenhöhe, also sprich, die vorinformiert sind, denen ich also nicht sozusagen das gesamte Stück erst nochmal erklären muss oder wie auch immer. Auch da beobachte ich, dass es einen gewissen Qualitätsverlust auch gibt, der unterschiedliche Ursachen nach meiner Wahrnehmung hat. Zum Teil liegt es also sozusagen an der Ausbildung, zum Teil liegt es aber auch an der Schnelligkeit, zum Teil liegt es an dem, wie Redaktionen mittlerweile besetzt sind. Also es sind viele Ursachen, die da eine Rolle spielen. Aber um nochmal zurück aufs, auf die sozialen Medien zu kommen, dort ist es natürlich völlig normal und durchaus so, dass wir dort, dadurch, dass wir direkt, und das ist ja der Vorteil, kommunizieren können, wir ja auch die Politikerin ja sagte, das ist ja das Schöne, man kann also direkt kommunizieren, man ist, wir beobachten das ja auch wesentlich bürgernäher, also man ist, wenn man es tut, eben auch kommt authentischer rüber. Die Politiker, wie Sie auch sagen, sind es ja auch bei uns so, die also in den sozialen Medien unterwegs sind, machen es auch zum Teil selber, sind da ganz anders, also auch mit affin. Wir als Kommunikatoren sind ja nur und machen es auch kenntlich, Redaktion, also sprich sozusagen, das wird auch dann kenntlich gemacht. Heißt also, die dort alle unterwegs sind, haben natürlich zum Teil gar nicht das Wissen, das ist dann also mehr, sagen wir mal, so auch Zurufe, Kommentare, so zum Teil auch Stammtischniveau oder auch weit unterm Stammtischniveau. Und da muss man dann unterschiedlichst also reingehen. Also zum einen die, die also nicht einem gewissen Kodex entsprechen, den wir auch kommuniziert haben, die werden auch ganz klar gelöscht oder eben sozusagen blind geschaltet. Auf der anderen Seite werden, ich sag mal, Fakten, die also völlig verdreht sind oder die so nicht stimmen, werden eben auch gerade gestellt. Heißt im Umkehrschluss, dass natürlich auch die Medien, die sozialen Medien, beobachtet werden müssen. Dafür gibt es mittlerweile auch schon technische Hilfsmittel, sodass man also sozusagen die Beobachtungsbreite ja, verbreitern kann, wo überall Dinge auftauchen können. Die Kanäle, die wir selber sozusagen in der Beobachtung oder bespielen, das sind ja also zum einen direkt die Staatskanzlei, also als Staatsregierung, die anderen die Ministerien, aber auch die Politiker selber und das jeweils immer für Facebook, Twitter zum Teil, also der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister bei uns, also auch auf Instagram und so, also das verbreitet sich ja immer mehr. Und das muss man alles im Blick behalten, das muss man auch alles aktiv bespielen oder reaktiv dabei sein. Und das ist schon eine Herausforderung, die aber auf der anderen Seite auch durchaus Spaß macht, weil man kann jetzt auch ganz anders Dinge einsetzen. Also manche Sachen erinnern mich so früher an meine journalistische Zeit. Wir können auch Themen selber setzen. Wir haben zum Beispiel das Thema Ehrenamt. Also bei uns gibt es auch regelrechte Themenpläne für die sozialen Medien. Und eins davon heißt also sozusagen Ehrenamt. Und da gehen wir richtig auch raus, drehen kurze Videoclips, machen Interviews, kleine Porträts und alles solche Dinge, die wir dann sozusagen darüber auch verbreiten. Also jenseits von den Termingeschichten, wo wir den Ministerpräsidenten oder die Minister begleiten oder Dinge machen, werden auch richtig aktiv Themen gesetzt. Und das ist natürlich eine wunderschöne Sache, die wir machen können.
Aber das würde man ja klassischerweise wahrscheinlich auch PR nennen. Irgendwie. Also das ersetzt ja vermutlich nicht die Rolle sozusagen von Journalisten, die eine Regierung kritisch begleiten, die auch die Arbeit von Abgeordneten kritisch begleiten. Das wäre vielleicht meine Frage an Frau Geiwitz, inwieweit Sie das ähnlich sehen wie Frau Mock oder eben glauben, das sind einfach unterschiedliche Rollen, die sich da ergänzen. Und mich würde auch interessieren, sind Sie besorgt über diesen Qualitätsverlust, von dem wir eben gehört haben?
Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Entwicklungen. Das eine ist, dass Politik, Staatskanzlei, Abgeordnete gut daran tun, im Internet präsent zu sein. Das ist natürlich Eigen-PR, das ist ganz klar. Aber das Internet ist ein großer Diskursraum und den dürfen wir nicht Leuten überlassen, die nicht demokratisch sind. Deswegen finde ich es gut, wenn viele von meinen Kollegen auch unterwegs sind bei Twitter, Instagram, bei Facebook, um auch zu signalisieren, die Menschen, die in der normalen, analogen Welt den Diskurs bestimmen, die bestimmen ihn auch oder reden mit im Internet, ist ganz wichtig. Auch, dass staatliche Institutionen da ganz stark präsent sind, dass die User nicht den Eindruck haben, das ist quasi ein staatsfreier Raum, wo ich mal so richtig die Sau rauslassen kann, ohne dass es da auch Kontrollmechanismen gibt. Was das natürlich nicht löst, ist die ökonomische Krise des Journalismus. Und das ist natürlich auch der Grund, warum immer mehr Qualitätsjournalisten eingespart werden, warum man mit Praktikanten spricht, denen man erstmal erklären muss, wo das Gesetz herkommt und wie es heißt. Das ist ein Schritt, den ich sehr bedauere, weil natürlich der Journalismus, muss ich jetzt hier in dem Rahmen nicht erklären, eine ganz wesentliche Funktion in der Demokratie hat. Und da sind wir, glaube ich, alle ratlos, wie wir es schaffen, auch in Zukunft ein ökonomisches Modell für Journalismus zu entwickeln, der es Akademikern mit einer guten Ausbildung erlaubt, sich langfristig professionell mit Themen der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das wird eine der großen Fragen werden, wie wir das schaffen, auch diese wichtige Funktion des Journalismus in diesem Online-Zeitalter aufrechtzuerhalten.
Herr Gudlewski, vielleicht dazu noch gleich eine Frage, weil wenn ich es richtig verstanden habe, werden bei Ihnen die Journalisten ja sozusagen, wie Sie sagten, breit ausgebildet. Da ich selber Journalistin bin, habe ich da so ein bisschen aufgehorcht und dachte mir, okay, Sie werden sozusagen zu Journalisten und zu PR-Leuten und zu Werbeleuten ausgebildet, wo ich immer noch als Journalistin alter Schule irgendwie sagen würde, das sind aber eigentlich zwei verschiedene Jobs irgendwie. Also wie problematisch ist das, wenn wir diese Qualitätskrise, über die wir hier sprechen, ernst nehmen, dass das schon in der Ausbildung beginnt, dass man diese Berufe so vermischt?
Also ich sehe das nicht so viel Problem bei dieser Ausbildung. Also ich bin in einer privaten Universität, die ist sehr praktisch ausgelegt, wie die Hochschule Stralsund. Und wir wollen also die Leute ausbilden, die einen Job finden und nicht arbeitslose Akademiker werden. Und dass ich und die brauchen Kompetenzen, und um mit den Medien oder in den Medien zu arbeiten. Das Studium dauert zunächst 3 Jahre und entscheiden sie sich, ob sie sich für einen Job eines Journalisten spezialisieren sollen oder vielleicht in einem anderen Bereich. Aber die haben bestimmte Interessen. In manchen Feldern sind sie viel weiter als wir hier, weil sie ganz andere Interessen haben. Also die für die sind nicht die Politiker, nicht Schauspieler, sondern bestimmte Blogger sind Autoritäten, sind Persönlichkeiten, die sie verfolgen. Und ich bin eher also umgekehrt, also sehr stolz auf was sie dort machen. Wenn sie es wollten und in den Medien arbeiten würden, da würde der Journalismus in Polen also viel viel besser dastehen. Was das Problem ist, das ist eine, wir haben nicht nur in Polen, in anderen Ländern auch eine sehr starke Polarisierung. Und zugleich haben wir zu wenig, das ist, und das Zweite, zu wenig Geld in den Medien. Und deswegen gibt es einen sozusagen einen quasi Klassenkampf zwischen den Leuten, ich würde nicht sagen Journalisten, sondern zwischen den Leuten in den Medien, oder die Medien benutzen. Weil die zum Beispiel um Werbegelder oder um bestimmte Positionen in den öffentlich-rechtlichen Medien kämpfen. Und wenn man zum Beispiel als Blogger auftritt, kann man sehr schnell in so einer polarisierten Gesellschaft eine steile Karriere machen. Und Polen, das war, ich glaube, nicht nur die Wahlkämpfe in Polen 2015, die waren so ein, glaube ich, es war ein Testfeld für viele Erscheinungen in der Politik, in den Medien. Also die damals sozusagen politische Begleiter oder journalistische Begleiter des Wahlkampfes erschienen sind, hat sich sehr schnell gezeigt, nach ein paar Monaten, dass sie bestimmte Aufgaben in diesen Medien, in den sozialen Medien gehabt haben. Die wollten nicht, die waren keine Berichterstatter, die wollten bestimmte Ereignisse provozieren. Also die haben nicht Fragen gestellt, um etwas zu erfahren, sondern bestimmte Reaktionen von den Politikern hervorzurufen, später in den sozialen Medien zu platzieren und später das zu verbreiten. Und für viele war es persönlich sehr erfolgreich. Sie haben also bestimmte Jobs bekommen, bestimmte Positionen in den Medien, in der Politik, in der Verwaltung, bestimmte also neue Werbeaufträge, und das hat sich sehr, sehr gut ausgezahlt. In Deutschland ist es vielleicht noch nicht so weit, aber ich kann mich erinnern, 2016, ein Jahr nach den polnischen Wahlkämpfen, als ich das alles in den Bundestagsabgeordneten aus Sachsen erzählt hatte, und die waren also verwundert und sie sagten, das würde uns nicht betreffen, wir haben eine andere politische Kultur und so weiter. Aber ein Jahr später gab es fast das Gleiche. Also zunächst also auch in den sozialen Medien, Hasskampagnen, Hate Speech, Provokationen, Trolls, Bots und so weiter. Und dann gleichzeitig, dass zum Beispiel Kundgebungen gestört worden sind, gefilmt und weitergeleitet und so weiter. Also die Erscheinungen sind gleich wie Polen, Deutschland, Brexit, die Wahlen in den USA.
Herr Krabbes, Sie haben ja so viel genickt. Irgendwie, was sagen Sie denn dazu? Sie haben ja auch einen Verein, der sich ja sozusagen auch einsetzt gegen Hate Speech. Erzählen Sie uns doch mal, wie Sie das wahrnehmen.
Also wenn man einfach mal so das Netz aufmacht, das Netz, und auf Facebook schaut, dann denkt man irgendwie, man wäre Thomas Hobbes Naturzustand viel näher als irgendwie einer zivilisierten Gesellschaft. Das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Ich ganz am Anfang meiner Blogger-Tätigkeit hatte ich versucht, mich da so ein bisschen dran zu nähern. Ich kam über Pegida dahin, um zu schauen, wie sind diese Strukturen eigentlich, wie wird sich da organisiert. Klar war für mich, es muss da eine Organisationsmöglichkeit geben. Und das hat zum Beispiel in Zusammenarbeit mit noch anderen IT-Experten mein Verein rausbekommen, Fearless Democracy, dass Hass im Netz organisiert ist. Also Hass zum Beispiel, 5% der Userinnen und User von Facebook produzieren 50% des Hasses. Das, was wir aber bei Facebook und bei Twitter als Hass sehen, das wird ja nicht da gestartet und das wird geteilt, weil das guter Content ist, sondern das ist eine gezielte Attacke. So eine Attacke und ein Kampf um die Öffentlichkeit. So, dieser Kampf beginnt aber, weiß Gott, nicht in sozialen Medien. Schon in sozialen Medien, aber nicht in den Mainstream-sozialen Medien, sondern eher so wie Diskuto oder eben auf Telegram Messenger, wo sich Leute, die Reichweite haben, ein Stück weit Influencer sind, sich verabreden, lass uns da und da drauf eingehen, lass uns auf die Politikerin draufgehen, lass sie uns zu unserem nächsten Hassopfer machen und quasi der Menge zum Fraß vorwerfen. Wenn man das im Blick hat, dann weiß man schon mal, dass natürlich diese Bewegung, und da gebe ich Ihnen recht, eine internationale ist. Also das wird wahrscheinlich in Polen genauso gewesen sein wie beim Brexit, wird genauso gewesen sein in den USA. Darauf muss man Antworten finden und ich bin zum Beispiel ein Freund davon, das halt einfach offen zu legen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das mit Name und Hausadresse machen muss, wie Jan Böhmermann das in Teilen versucht hatte. Das halte ich für nicht geeignet, glaube aber, dass das Ansinnen, auf diese Umstände hinzuweisen, ein sehr, sehr richtiges ist. Und das ist nämlich auch der Punkt, wo Journalistinnen und Journalisten ins Spiel kommen. Diesen Hass, der da produziert wird, die Debatte, die ja eigentlich nur eine gesetzte Debatte ist, die muss man nicht immer aufgreifen. Nicht den Inhalt der Debatte, sondern die Tatsache, dass Hass organisiert ist. Das ist die eigentliche Nachricht. Und das ist eben auch ein Problem, das immer wieder passiert, dass Menschen, dass die Welt, glauben, die Welt ginge unter. Die Debatte, die im Netz geführt wird, wird ja dann irgendwann auch in Zeitungen übertragen, in Fernsehen übertragen. Und dann erreichen die diese Nachrichten, die wie gesagt gesetzt sind in sozialen Medien, auch meine Eltern im tiefen Osten Deutschlands. Und dann haben die natürlich ihr komplettes Ziel erreicht. Und die sind natürlich nicht so ausgebildet mit Medienkompetenz.
Frau Wiata, erleben Sie das ähnlich?
Ja, czasami tak, mam wrażenie, że to są takie naprawdę stosowane w sieci czyste socjotechniki. I my pomimo, nie wiem, naszych doświadczeń, wykształcenia i jakiegoś takiego, jakichś własnych poglądów, dajemy się no po prostu oszukiwać jak małe dzieci często i zaczynamy po prostu grać tak, czy działać tak, jak nam zagra pewien planista. I okazuje się, że w rzeczywistości jest bardzo ciężko się przed tym bronić.
Czy ein Beispiel nennen aus Ihrer Erfahrung sozusagen? Im Arbeitsalltag gab es Beispiele, wo Sie sozusagen solche Anfeindungen erleben mussten?
To tutaj rzeczywiście mam jeden dobry przykład takiego trochę permanentnego kryzysu, w jakim funkcjonujemy od roku. Od momentu katastrofy budowlanej na Zamku Książąt Pomorskich, gdzie ma siedzibę między innymi jedną z siedzib Urząd Marszałkowski, zapadła się kolumna w ziemię. Od roku nie ma ekspertyzy, która by w jednoznaczny sposób mówiła o przyczynach tej katastrofy. No, od kuchni wygląda to w taki sposób, że ponieważ jest to rzecz bardzo trudna merytorycznie, trudno jest znaleźć ekspertów, którzy pod własnym imieniem i nazwiskiem zechcą przynajmniej postawić jakąś hipotezę. W związku z tym dzisiaj otwiera to pole do dyskusji. Okazuje się, że oto jesteśmy otoczeni przez samych znawców z zakresu geologii, katastrof budowlanych, konstrukcji zabytkowych, podziemnych korytarzy, wędrówki wód gruntowych i wszystkich tego typu innych rzeczy. I oczywiście jest to też fantastyczna pożywka do ataków politycznych, gdzie również mamy po prostu cały festiwal najróżniejszych hipotez podawanych jako fakty absolutnie sprawdzone i nie podlegające żadnej dyskusji. Jest to rzeczywiście dla nas bardzo trudne, bo ciężko jest narzucić własny ton tej dyskusji. Ciężko jest wyprzedzić o krok te wszystkie ataki, które tak naprawdę są bardzo populistyczne. Bo to jest takie łatwe dzisiaj skonstruować hasło, że no, symbolem tej kadencji, tego zarządu jest ta katastrofa na zamku. Tu się wszystko sypie tak jak ta kolumna. Przez rok czasu nie potrafiliście nawet odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to się stało. Co pan robi, panie marszałku, żeby ta ekspertyza była zrobiona szybciej? I nikt nie słucha, że ta ekspertyza nie zależy od marszałka, że robią ją kompletnie inne służby, że to nie są nasze kompetencje. To jest tak ciężko wytłumaczyć, wejść bardzo głęboko w pewną wąską już specjalizację, bo z drugiej strony tak łatwo jest być tym ekspertem na Facebooku i rzucić, że no tak, no nie zadbał, nie zrobił, albo zrobił źle i dlatego się wszystko zawaliło. Próbujemy od naprawdę wielu tygodni już zrealizować taką debatę z udziałem zaproszonych ekspertów z zakresu budownictwa czy inżynierów z całej Polski i naprawdę proszę mi wierzyć, że o ile off the record wszyscy mają naprawdę bardzo dużo pomysłów i mówią bardzo rzeczowo o tym, co mogło być faktycznie przyczyną tego, co się stało, o tyle absolutnie nikt nie chce wystąpić oficjalnie i jakby wesprzeć nas w rzeczowej dyskusji.
Nun ist das ja häufig, dass man sich so einen sachlicheren Ton wünscht und ich glaube, das gilt nicht nur für die sozialen Medien, sondern eben durchaus auch für die traditionellen. Also weil vieles von dem, was Sie beschrieben haben, ist ja durchaus auch in bestimmten Boulevardblättern auch der gängige Ton, um die Auflage zu steigern. Finden Sie, Frau Geiwitz, auch, dass es schwieriger geworden ist, einfach Sachverhalte mal faktisch darzustellen? Treffen Sie weniger Journalisten, Blogger, was auch immer, die sich dann auch mal mit Schwarzbrot-Themen beschäftigen wollen und vielleicht mühselige Papiere lesen, statt eben einfach fetzige Schlagzeilen zu produzieren?
Also ehrlich gesagt waren so die Blut- und Busenthemen im Journalismus natürlich auch in der Vergangenheit diejenigen, die die Auflage produziert haben. Das hat sich natürlich jetzt durch das Internet verstärkt, weil die Reichweite von Bloggern, von Posts, von Einträgen im Internet ist natürlich abhängig von der Interaktion. Also Nutzer, die das ansehen, aber auch die es kommentieren. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum so rechte Populisten im Internet erfolgreich sind, weil sie natürlich ganz stark zuspitzen, emotionalisieren und dann sowohl positive Reaktionen bekommen, aber auch jeder, der drunter schreibt, ich sehe das anders, der bewirkt, dass dieser Post sich weiter verbreitet. Und das ist natürlich eine Tendenz, die wir auch erstmal als Gesellschaft lernen können, damit umzugehen. Und ich glaube aber, dass es gerade, wenn man sich die Zeitungsauflagen anschaut, wenige Zeitschriften gibt, die auch zulegen. Die Zeit zum Beispiel, wo man jetzt nicht sagen kann, die ist besonders unterkomplex. Aber auch gewisse Fachzeitschriften finden größeres Publikum. Also ich glaube, es wird beides geben und die große Aufgabe ist aber, wie man diese Massenkommunikation im Internet auch so demokratisiert, dass es halt nicht dazu führt, dass unsere Gesellschaft sich weiter polarisiert in der Frage.
Wenn wir von dieser Polarisierung hören, Frau Mock, würde mich mal interessieren, man hatte ja zeitweise den Eindruck, dass sozusagen die Sachsen, es ein regelrechtes Sachsen-Bashing in deutschen Medien gab und durchaus sozusagen die Wahlergebnisse der AfD, die natürlich dort auch besonders hoch sind, für viele Journalisten, aber auch Blogger irgendwie Anlass waren, sozusagen über Sachsen in einer Weise zu schreiben, die ich zumindest von sächsischen Freunden gehört habe, durchaus kränkend sind. Was machen Sie denn da als Regierungssprecherin?
Man kann natürlich nicht jetzt irgendwie beschimpfen oder so. Also man muss natürlich auch mal aufpassen, was ist Ursache und was ist Wirkung. Selbstverständlich gibt es worüber berichtet wird in Sachsen, rechtsextreme Tendenzen, die ziemlich verfestigt sind, die auch eine doch erhebliche Verbreitung haben. Selbstverständlich gibt es Pegida und darüber also entsprechend auch berichtet wurde, international bis nach Amerika. Also wie gesagt, das eine ist erstmal nicht Ursache und Wirkung verwechseln. Das andere ist natürlich schon, dass man gucken sollte und das auch tut, dass man also auch andere Sachen dagegen setzt, dass man also auch durchaus auch mit Journalisten redet, vielleicht mal sich auch ein differenzierteres Bild, und dass man natürlich auch durchaus Haltung auch von der politischen Ebene und Aktionen dagegen setzt, worüber denn natürlich auch berichtet wird. Ich erinnere nur an Ostritz, dieses sozusagen rechtsextremistische Musikfestival, wo ganz klar aus der Mitte der Gesellschaft heraus ein Fest dort veranstaltet wurde, wo der Ministerpräsident sich als Schirmherr dessen, also ganz klar hier auch Haltung gezeigt hat, und darüber hinaus dann also auch noch verschiedenste andere Gruppierungen, auch linke Gruppierungen, und dort beispielsweise also auch von den Prinzen, Herr Krumbiegel, die haben also auch dort sozusagen noch eine große Aktion gemacht, und da natürlich auch Anlass geschaffen wurde, darüber zu berichten und dann das Bild von Sachsen eben auch sozusagen ein anderes zu zeichnen und differenzierter zu machen. Nichtsdestotrotz, ja, hat es oder ärgert es natürlich uns auch immer, wenn es nur in eine Richtung kippt. Und es war eine ganze Zeit lang wirklich so gewesen, dass es also sozusagen sich nur in eine Richtung doch ganz stark in der medialen Aufmerksamkeit gewesen ist. Nach meiner Betrachtung ist es jetzt sozusagen differenzierter geworden.
Frau Godlewski, Herr Godlewski, Entschuldigung, jetzt mache ich Sie auch schon zur Frau. Meine Frage wäre, was bedeuten diese Phänomene, über die wir hier sprechen, für die deutsch-polnischen Beziehungen? Denn auch da ist es ja wichtig, sozusagen, dass man sich füreinander interessiert, dass man recherchiert im einen wie im anderen Land. Sie haben ja auch sich dem Auslandsjournalismus lange verschrieben. Soweit ich weiß, gibt es ja zum Beispiel in Deutschland sehr wenig polnische Auslandskorrespondenten direkt vor Ort. Sind Sie in Sorge sozusagen über unsere Beziehungen angesichts dieser medialen Entwicklung?
Zum Teil ja, oder jein vielleicht. Also als ich beim Fernsehen war, da haben wir ziemlich viel mit den deutschen Partnern gemacht. Da haben wir Dokus zusammen gemacht mit ZDF, mit RBB haben wir so einen Polizeiruf an der Oder gestartet. Leider diese Zusammenarbeit ist jetzt eingestellt worden, aber es kann sein, dass vielleicht irgendwann das zurückkehren wird, aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, was Sie erwähnt haben, also wie in allen in den Medien, also die Meinung ist billig oder umsonst gratis und dafür braucht man nicht zu recherchieren. Die Informationen, die Nachrichten, die brauchen Zeit, Geld, Erfahrung auch von den Journalisten. Und da fehlt gerade so zum Teil aus finanziellen Gründen, aber auch aus politischen Gründen, also es fehlt der Wille. Also in den polnischen Medien ist es zurzeit so, wenn man so ein starkes Argument braucht, so eine Anklage, es reicht aus, wenn man das also mit dem Adjektiv Deutsch untermauert. Also deutsche Argumentation heißt das, also man will etwas Böses in diesem Sinne. Also das Thema ist kein beliebig sein. Es kann also, in Polen haben wir eine Diskussion über einen neuen Flughafen. Wenn jemand das Projekt, was ein Megaprojekt ist, kritisiert, wird ihm unterstellt, dass er irgendwie deutsche Interessen oder Interessen von dem Berliner Flughafen vertritt. Aus Szczecin kann man sich beliebige Beispiele vielleicht so aufzählen. Dass das jetzt die Stimmungsmache sehr einfach ist. Und zum Beispiel vor einem Jahr war ich auch hier in Stralsund, ich habe über den Wahlkampf in diesem Wahlkreis etwas recherchiert und später ein paar Texte geschrieben. Und ich war auch interessiert, wie das mit den Werften hier in der Region sich entwickelt hat. Denn in Polen sagt man, also die polnischen Werfte sind zugrunde gelegt worden, also wegen der Europäischen Kommission und wegen der Politik der Bundesregierung dann. Und später habe ich gesehen, hier gibt es auch die gleichen Probleme, aber die in den polnischen Medien gar nicht so korrekt vorgestellt werden. Denn es passt zu dem Bild, aber zu dem Bild hat es nicht gepasst, dass die ostdeutschen Werfte genau die gleichen Probleme gehabt haben. Also mit der Europäischen Kommission, mit den Investoren, also mit dem sehr oft wie in Stralsund, glaube ich, die Werft hat vielleicht 7 Eigentümer gehabt bis zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und aber man will es nicht, also wenn man ordentlich recherchiert, verliert man Zeit oder braucht man viel Zeit. Das Publikum ist nicht vielleicht so interessiert, also nur Verluste kann man einfahren, also mit diesem normalen Journalismus sozusagen. Also viel einfacher ist es sozusagen, die Deutschen haben etwas ja besser, viel besser gehabt und in Polen geht es so schlecht in diesem Bereich, weil jemand die deutschen Interessen vertritt. Und deswegen, es ist nicht gerade so günstig, aber wie man so in Polen sagt, Polen ist nicht verloren. Also solange auch genug Leute sich für die Thematik interessieren.
Ich glaube, Sie wollten gerne ergänzen. Sie hatten auch im Vorgespräch gesagt, dass Sie wenig Anfragen haben von deutschen Journalisten und sich die manchmal wünschen würden.
Chciałam się dokładnie odnieść i potwierdzić, bo ten temat stoczniowy jakby z perspektywy Szczecina jest bardzo gorący i to jest ten temat, który się cały czas rozgrywa politycznie. W tej chwili chyba widać to najwyraźniej od czasu wielu ostatnich lat. I ta cała dyskusja, w której się deprecjonuje to, co jest niemieckie, to co pan powiedział, że wystarczy dać to określenie niemieckie i to już ma swoją określoną wymowę, dla naszego regionu ma dokładnie bardzo poważne konsekwencje gospodarcze. Dla nas to Niemcy są głównym partnerem gospodarczym, głównym partnerem do współpracy właściwie na każdej arenie. Jeżeli chodzi o ilość inwestycji, to na pierwszym miejscu to są właśnie inwestycje niemieckie, na drugim duńskie. Więc cała ta nagonka i ta niechęć, która w pewnym momencie ona może już akurat na ten moment chyba odrobinę ta temperatura jest niższa, ale były takie czasy, że to były rzeczywiście bardzo gorące i oburzające wręcz dyskusje, które rzeczywiście dla naszego regionu mogły mieć konkretne konsekwencje gospodarcze.
Ja, ich finde, die Runde neigt so ein bisschen zum Kulturpessimismus. Ich möchte deswegen vielleicht auch mal ein paar positive Aspekte der technologischen Entwicklung beleuchten, weil wenn ich mich früher über Polen informieren wollte, war ich entweder darauf angewiesen, dass ab und zu mal was in einer deutschen Zeitung stand, oder aber ich konnte zum Bahnhof fahren und hatte Glück, wenn es da eine Gazeta Wyborcza vom Vortag oder 2 Tage alt gab. Das haben nicht viele Menschen gemacht und heute kann sich aber jeder online bei der Rzeczpospolita, bei der Gazeta Wyborcza, bei den Fernsehsendern informieren in Deutschland über das Nachbarland und kann dann auch sich selber ein eigenes Bild bilden und natürlich geht das auch andersrum. Also das Netz ist natürlich auch eine große Quelle von Informationen und die helfen dann vielleicht auch das eine oder andere Stereotyp dann auch zu überwinden.
Herr Krabbes, Sie wollten auch noch was sagen.
Ich wollte nur kurz darauf eingehen, dass genau das Problem ist. Also woher wissen Bürgerinnen und Bürger, welche Informationen aus Polen denn jetzt stimmen? Und da sind wir im Informationskrieg. Und da muss man, glaube ich, die Frage schon erstmal beantworten.
Will einer antworten? Also und stimmt das mit dem Informationskrieg? Ich finde immer, das ist so ein großes Wort. Also es wäre nicht eher die Antwort, dass man sozusagen einfach selber viel mehr wissen muss darüber, wie man Quellen untersucht und wie man feststellt, welche Fakten irgendwie richtig sein könnten und wer der Absender ist. Ich weiß nicht, Frau Mock, wollen Sie was dazu sagen? Ja, Sie wollten.
Tutaj dodatkowy problem, to znaczy oczywiście można wejść na platformę Rzeczpospolitej Gazety Wyborczej czy jakiegokolwiek innego medium, no ale pamiętajmy, że te treści dzisiaj zaczynają być w znakomitej części płatne, co staje się też barierą dla wielu odbiorców i znów wracamy tutaj do punktu wyjścia, czyli bezpłatnego Facebooka, który według badań sprzed 2 lat był głównym źródłem informacji dla połowy odbiorców, a z tej połowy 12% określiła Facebook jako jedyne swoje źródło informacji. Więc niestety, pomimo tego, że ten dostęp się wydaje właściwie łatwy i taki pluralistyczny, no to w tej praktyce wygląda to zupełnie inaczej.
Ich glaube, die Metapher von dem Krieg ist ziemlich richtig. Also es gibt Kriege, zum Beispiel Deutsch, Informationskrieg zwischen den Polen, zwischen den Deutschen, glaube ich auch, gibt es vielleicht nicht so, nicht so intensiv ist. Zwischen den Amerikanern gibt es internationale Informationskriege. Aber vielleicht, das wäre auch zum Beispiel das Sinnbild von einem Rennen. Eine Rennfahrt. Denn also bis jetzt war es so, dass viele traditionelle Medien oder traditionelle Politiker glaubten, es wird ausreichen, wenn sie es weiter so machen, wie sie bis jetzt gemacht haben, und der Status quo wird genauso bleiben. Und das ist bei uns, nicht nur bei uns, hat sich gezeigt, dass es nicht möglich ist. Man muss innovativ in den Medien, in der Politik agieren. Man muss sich neue Techniken aneignen, neue Techniken anwenden. Ich meine nicht Manipulationen, aber offensiver auftreten, emotionaler, subjektiver. Es ist einmal so, es reicht nicht so aus, wenn man wie seine fette Katze sozusagen auf der Couch liegt und keine Lust auf Mäuse zu jagen, denn die anderen, die in der Opposition sind oder die nicht in den traditionellen öffentlich-rechtlichen Medien arbeiten, die haben also viel, viel mehr Willen, sich also zu rennen, zu kämpfen, auch mal mit unlauteren Mitteln sehr oft. Aber die sozialen Medien sind so. Also es geht nicht um die Wahrheit, es geht um die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel. Also und da absurde Aufstellung wird es ausreichen, um Leute zu mobilisieren. Wir hatten also das Bild im 2015 im Wahlkampf, also Polen in Ruinen. Und natürlich, wenn man also versucht, sich seine Stellung zu diesem Sinnbild zu beziehen, hat man schon verloren. Also wenn man also begibt sich auf die Diskussion, die nicht zu gewinnen ist. Aber zum Beispiel, es geht um die Likes dann, also es geht um die Eindrücke. Also bei uns sind einige Politiker ziemlich innovativ in diesen Medien und erfolgreich dadurch, denn die haben also seine Fangemeinde und die sammeln sich zum Beispiel 22 Uhr dann und so, und man glaubt, es gibt Tausende von denen. Aber wie ich also mit den Analytikern gesprochen habe, ist es ausreichend, wenn eine Person so ein paar Fake-Accounts bedient. Eine Person kann sogar 15, also ziemlich Accounts ziemlich gut bedienen, und man glaubt, oh, es gibt die Mehrheit, die sich für diese Meinung engagiert. Also ich werde dann defensiv, ich beziehe keine Stellung, und weil man nicht immer wünscht man sich, dass man sich in diese Informationskriege begibt. Also man verliert von Anfang an, weil man glaubt, also es gäbe die Mehrheit. Aber es, sehr oft ist es nicht so, es ist bloß der Eindruck einer Mehrheit. Aber so auf der Couch zu bleiben und pessimistisch zu bleiben, ich bin auch nicht so besonders pessimistisch, das ist die Diagnose, die ich da darstelle. Aber es wird, glaube ich, nicht ausreichen, dass man zu den alten Mitteln aufgreift und ein Radiointerview gibt oder so ein Presseinterview in einer Tageszeitung.
Dem kann ich nur zustimmen, ja, innovativ, sich immer wieder was Neues einfallen lassen, dort unterwegs zu sein, aber dennoch authentisch zu bleiben. Also beispielsweise die Kanäle, die also unmittelbar personalisiert sind, die also in dem Fall von den Ministern, also ist ja nicht nur der Ministerpräsident, sondern also auch etliche andere Minister, nicht alle bei uns im Kabinett, die sozusagen selber bei Twitter und Facebook unterwegs sind und die durchaus also Sachen eben auch durch ihre eigene sozusagen durch ihre eigene Post oder durch dem, wie sie auch kommunizieren, wesentlich authentischer rüberkommen, emotionaler rüberkommen und damit natürlich, auch wenn sie durchaus auch zuspitzen und was ich am Anfang erzählt hatte, ja, aber damit ist die Möglichkeit überhaupt an Gruppen ranzukommen, auch an junge Leute und überhaupt ist nur so gegeben, weil wie wir ja schon in der vorhergehenden Diskussion und auch hier festgestellt haben, die sind zum Teil überhaupt nicht mehr da, wo wir sie irgendwie noch glauben erreichen zu können mit den traditionellen. Nichtsdestotrotz brauchen wir aber auch, um hier nicht falsch verstanden zu werden, auch vorhin ging mal so ein bisschen so die Diskussion, wir brauchen die Journalisten in, also für uns auch als Spiegelbild, als Diskussionspartner zu reiben, auch kritisch zu hinterfragt werden, nur so funktioniert Demokratie. Also ich sage mal jetzt reine weg zu glauben, dass man sagt, oh schön, wir haben jetzt diese Kanäle, jetzt können wir reine PR machen. Das ist dann am Ende des Tages weder hilfreich noch glaubwürdig, noch bringt es einen vorwärts. Wir brauchen sozusagen auch den Spiegel, wir brauchen die Auseinandersetzung, wir brauchen auch die Auseinandersetzung auch von anderen im Netz. Also insofern, ja, es ist alles breiter geworden, ja, also man ist ganz anders unterwegs, aber es ist auch vieles mit Fake News und so, wo man also wirklich auch Dinge dagegen setzen muss, mit Fakten, aber ich sehe das alles nicht ganz ja, so pessimistisch, oder ich möchte mir diesen Pessimismus einfach nicht für mich selber auch anziehen.
Ich würde sagen, es ist ein guter Moment, um das, also Sie wollen noch was sagen, Herr Krabbes, sonst würde ich nämlich gerne jetzt fragen. Okay, dann
nur ein kurzer Nachtrag noch dazu. Also ich freue mich auch über jeden Journalisten, über den ich mich ärgern kann, weil es wirklich nochmal ein guter Spiegel ist. Ich stimme da auch nochmal ausdrücklich zu. Also Journalismus ist genau wie alle anderen gesellschaftlichen Bereiche ja nie fertig. Der unterliegt immer einem Wandel. So, und was kann denn der Wandel sein, um Leute zu erreichen? Wir redeten jetzt schon einigermaßen oft über Reichweite. Wie erreichen wir Menschen, die Köpfe und Herzen der Menschen? Und ich will mal ein bisschen einen Ausblick nach vorne wagen. Wir können nicht an dem festhalten, was mal war. Status quo, Verteidigung, das ist schon das Problem der Politik, funktioniert nicht auf Dauer. Also wie geht man progressiv nach vorne? Und ich will jetzt keine Lanze für meine Sparte des Bloggers oder was auch immer brechen. Aber wenn es da vor Ort lokal jemanden gibt, den man ganz gut involvieren kann, der Leute erreicht, weil er diese Reichweite mitbringt, ja, involvieren Sie sie. Weil das, was sie brauchen, ist Reichweite. Die erreichen noch Menschen, die kommen raus aus dem Blasen. Was auch ganz oft ein Problem ist, ist die Sprache, die wir an den Tag legen. Ich berate meinen Chef, wenn ich mal kurz die Rolle wechsle, und sage ihm,
Gerhard. Der Chef ist in dem Fall nur zur Erinnerung ein grünen Bundestagsabgeordneter.
Genau. Ne? Mhm. Mein Chef ist ein grünen Bundestagsabgeordneter mit dem Themenbereich Finanzpolitik. Und das ist nicht das Thema, was irgendwie die Leute sofort anspricht. Weil Einlagensicherungssystem ist kein sexy Wort. Aber wenn man den Leuten erzählt, was das für sie konkret bedeutet, was Lieschen Müller mit ihrem Ersparten damit machen kann oder eben nicht, dann ist es eine andere Geschichte. Also wir müssen auch an unserer Sprache arbeiten, um Menschen mehr zu erreichen.
So, aber jetzt endlich wollen wir Sie auch gerne zu Wort kommen lassen mit Ihren Fragen. Es gibt, glaube ich, die Möglichkeit, irgendwie ein Mikro runterzureichen. Ja, genau. Und wenn Sie so nett sind, sich kurz vorzustellen und auch zu sagen, an wen Sie die Frage adressieren.
Dziękuję bardzo. Tytus Czartoryski, Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Bardzo ciekawa była i pouczająca Państwa prezentacja, bardzo za nią jestem wdzięczny. I rzeczywiście przekonująca jest uwaga Pani Gabrieli Wiatr, że jest ogrom dezinformacji również w tej przestrzeni, o której Państwo się wypowiadacie. Czy, pytanie moje jest, czy nie byłoby optymistycznym rozwiązaniem, żeby skończyć z anonimowością w tej przestrzeni informacyjnej, bo za brakiem anonimowości byłaby szła odpowiedzialność za słowa, prawda? A wiadomo, że słowa wypowiadane nieodpowiedzialnie mogą wywoływać ogromne szkody, ranić, czynić krzywdę. A zatem pytanie, czy nie warto by pomyśleć o skończeniu z anonimowością? Dziękuję bardzo.
To oczywiście byłoby pewnie idealne rozwiązanie, do którego jakoś tam staramy się dążyć, ale odniosę się tutaj też do takiej konferencji, która nie tak dawno temu miała miejsce u nas w Szczecinie. Było to spotkanie Komisji CIVEX z Komitetu Regionów i to było spotkanie właśnie poświęcone mowie nienawiści i fake newsom. I no, były też prezentacje wypowiedzi pań reprezentujących Komisję Europejską, które powiedziały na przykład, że już podpisano porozumienie z takimi no, ważnymi graczami na tym rynku, jak Facebook, Google, czy Instagram, czy Twitter, i są podpisane umowy, które zmierzają właśnie do tego, żeby ograniczyć tę mowę nienawiści. W myśl tej umowy chyba w ciągu 48 godzin zgłoszona jakaś wypowiedź przez kogoś oceniona jako mowa nienawiści ma być usunięta z sieci. No ale jak to wygląda w praktyce, sami widzimy. Teoretycznie na Facebooku mamy swoje profile i występujemy tam fizycznie jako ja, Gabriela Wiatr, jako kto inny, ale też jest cała masa fejkowych profili i na ten moment jakoś nie znalazł się nikt, kto sobie poradzi z tym problemem.
Hans Völkel, Staatskanzlei Brandenburg. Ich finde, ein bisschen ist hier auch ein falscher Eindruck entstanden durch die Diskussion. Ich habe jetzt erst wieder kürzlich eine Erhebung gelesen zum Medienverhalten der Deutschen oder der Bevölkerung in der Bundesrepublik. Und ich glaube, dass die Ergebnisse, ich kann sie jetzt nicht auf Punkt und Komma hier referieren, aber bei der politischen Information, also wenn es darauf ankommt, wo informieren sich die Leute, wo ist die größte Glaubwürdigkeit, hat zum Beispiel das öffentlich-rechtliche Fernsehen absolut die Nase vorn. Die Glaubwürdigkeit von Informationen in Facebook und den sozialen Medien, die tendierte einstelliger Prozentbereich. Wenn wir überlegen, dass die Tagesschau jeden Abend rund 10 Millionen erreicht, dann nehmen wir noch ZDF heute dazu. Die haben so 4,5 Millionen. Dann ist das 15 Millionen von 82 Millionen Deutschen. Rechnet man noch die ganzen Kinder ab. Dann ist das ein unheimlich hoher Prozentsatz. Worauf ich hinaus will, ist die unheimlich wichtige Rolle gut ausgebildeter Journalisten. Das ist für mich das A und O für den Zusammenhalt auch der Gesellschaft, der politischen Informiertheit der Menschen, damit sie eben nicht hineinfallen auf irgendwelche Rechtspopulisten und so weiter, mit diesem Auseinanderdriften. Das finde ich, ich wollte jetzt gar keine Frage sagen, ich wollte einfach nur meinen Eindruck wiedergeben.
Möchte jemand vielleicht noch mal darauf antworten? Frau Mock? Ja, ja, ich, also keine Antwort, alles klar. Ich glaube, ganz hinten war jemand.
Michael Biewroge vom ZDF in Sachsen. Ich würde gerne die Debatte noch mal auf das Thema Qualitätsstandards legen, unterstreichen, was auch der Herr aus Brandenburg gesagt hat. Nicht jetzt das Plädoyer für den öffentlichen Rundfunk, aber das Thema Qualitätsstandards, die Fragen müssen wir stellen. Und ohne Ihnen zu nahe zu treten zu wollen, Herr Krabbe, ein Blogger ist per se kein Journalist. Es gibt keinen geschützten Berufsnamen oder eine Qualitätsausbildung, aber es gibt schon Qualitätsstandards.
Auch ein Journalist ist kein geschützter Beruf in Deutschland.
Genau. Aber die Menschen, die als Journalisten arbeiten, unterliegen bestimmten Regeln und sowohl bei den Presse- als auch bei den öffentlich-rechtlichen Medien gibt es einen, ich sag mal, sich zumindest halbwegs selbst regulierenden Kontrollmechanismus, den gibt es im Netz nicht. Und was es an Kommentaren gerade auch sowohl von links als auch von rechts gibt, das ist teilweise so unqualifiziert, bestimmt aber wiederum die politische Debatte in einer Weise. Und ich glaube, dass da auch das Netz noch sehr deutlich seine Krise trotz schon bestehender Fake News, die ich nur begrüße, weil das ist das beste Argument für unsere Arbeit, sich noch diese Diskussion stellen muss und auch noch einen gewissen Selbstreinigungsprozess haben muss, denn jeder kann sich zur Debatte äußern, ist das Tolle, und unsere Welt verändert sich total, auch mein Medium vom Linearen zum Nonlinearen, da ist gar keine Frage, aber die Frage der Qualitätsstandards, vielleicht können Sie noch mal auf eingehen, die ist, glaube ich, zentral für die Zukunft der digitalen Medien.
Jemand ein Mikro geben?
Sie treten mir da gar nicht nah. Jetzt hatte ich auch zu, mit den meinen einleitenden Worten gesagt. Ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Und ich hatte ja auch extra gesagt, wenn ich was mache, dann nehme ich es aus Studien oder berufe mich auf Ihre Ergebnisse, Ihre Arbeit. Das hatte ich vorhin auch, glaube ich, hinreichend gewürdigt. Das ist aber der Punkt, den ich vorhin auch sagte. In einer sich wandelnden Welt muss man durchlässiger werden. Es bringt nichts, wenn wir sagen, ein Blogger ist kein Journalist. Das ist so, klar. Aber wenn Menschen Menschen erreichen, dann versuche ich sie doch mindestens zu involvieren, zu befähigen, Dinge zu tun. Ich glaube, dass wir eine höhere Durchlässigkeit brauchen und nicht so viel Abgrenzungswillen.
Ich glaube, der Herr da vorne. Ach so, Entschuldigung. Ja, natürlich. Einen kleinen Moment, ja, kommt noch eine Ergänzung.
Also das stimmt, dass die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland natürlich viel stärker als in anderen Staaten in Europa sind, aber das bedeutet nicht, dass Deutschland von diesen Entwicklungen, von denen wir sprechen, geschont bleibt. Denn vielleicht der Ausgang der Wahlen in Deutschland war so, weil dass die Medien doch, die öffentlich-rechtlichen Medien, weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Aber man kann das mit den jetzigen Medien doch, diese Macht der alten Medien kann man ausweichen. Zum Beispiel in Polen, und ich rede über Polen nicht nur, weil ich aus Polen stamme, aber weil das also ziemlich, manche Sachen sind bei uns vor ein paar Jahren ausprobiert worden. Da hat der damalige Kandidat beklagt, der jetzige Präsident, dass er zu wenig Zugang zu den traditionellen Medien hatte, zum Rundfunk, Radio, Fernsehen. Und was hat er gemacht? Er hat sich überall bei den Treffen Selfies mit jungen Mädchen gemacht. Und zunächst wurde er ausgelacht, dass er, warum er so macht. Aber das ist, aber die waren also sehr stolz, dass sie mit einem Politiker aus Warschau ein schönes Foto hatten. Und die haben das weitergepostet, und aus einem unbekannten Politiker ist er innerhalb von 3 Monaten ein national bekannter Politiker geworden, später der Präsident. Man kann also, das passiert bei ihnen auch so langsam, also man kann die alten Medien als Lügenpresse bloßstellen und auf vielleicht der Prozess ist ein bisschen angehalten worden, aber also man nimmt das Mandat der alten Medien irgendwie weg. Und bei uns, da hat man ja einen Politiker gemacht, also dass er beklagt, dass sein Kandidat nicht genug offen in den alten Medien auftritt, und das waren seine Lösung war, dass er sozusagen das Studio verlassen hat. Und dann über das Weggehen aus dem Studio ist er viel mehr im Internet berichtet worden, als die Sendung selbst Zuschauer hatte. Und also man kann das irgendwie umgehen. Oder wenn die zum Beispiel, die Techniken sind jetzt sind so fortgeschritten, dass man gezielte Gruppen demobilisieren kann. Also man schon vor 3 Jahren in Polen konnte man also einen Stadtteil in Warschau ausfindig machen, wo intellektuelle Intelligenz lebt, wo vielleicht wo die alte Regierung Wähler hatte, und man konnte sich das aussuchen und sagen auch, und bestimmte Meldungen im Internet platzieren, also genauso für diese Zielgruppe. Und dann, es war klar, die würden die andere Partei nicht wählen, aber es ging darum, dass sie zur Wahl nicht gehen. Und das war ziemlich erfolgreich, dass man durch diese Techniken die Leute von der Wahl wegzieht. Und ein Analytiker, den ich schon erwähnt habe, mit ihm habe ich also im Herbst unterhalten. Und hat zum Beispiel aufgrund einer Analyse von Twitter in Deutschland, wollte er das Wahlergebnis prognostizieren. Und er sagte, AfD wird Nummer 2 in Deutschland sein. Also nach der Intensität von Posts auf Twitter in den letzten 2 Wochen. War falsch, aber nicht so vollkommen. Also AfD war in Ostdeutschland Nummer 2. Und sehr oft waren Fake-Accounts, aber viele waren also Menschen, die hinter den Botschaften standen. Mut zu Deutschland, da waren jede 30 Sekunden ist von einem Account, dass diese Botschaft weitergeleitet worden. Natürlich war das ein Roboter, der das gemacht hat, aber es waren die Menschen, die das irgendwie gesehen haben. Also das ist, also öffentlich-rechtliche Medien schützen die alten Demokratien nicht mehr.
So, der Herr jetzt.
Martin Hanf, Euroregion Pomerania. Wir wollen ja die Köpfe und die Herzen erreichen. Und da ist mir ein Gedanke gekommen, den wir auch vorhin in dem Workshop aufgenommen haben. Ich glaube ja, dass also eines der wirklich grundlegenden Probleme ist, die jungen Leute zu erreichen. und denke, dass gerade Medienkompetenz sehr viel mehr noch eine Rolle spielen sollte in den Programmen, sowohl in Polen als auch in Deutschland, natürlich auch in anderen Ländern, weil letztendlich, also ich habe selber auch in der Schule lange gearbeitet, Mobbing war immer ein Thema und Facebook und die Gefahren, die da sozusagen damit verbunden gewesen sind, aber sozusagen Medienkompetenz zu erlangen, finde ich, das spielt eine noch viel zu geringe Rolle. Und ich glaube, wenn wir nicht da anfangen, in den Schulen, dann erreichen wir, also dann werden diese Phänomene, die wir jetzt haben, sich noch sehr viel mehr verstärken. Und ich glaube, da sind wir natürlich als Journalisten gefordert, aber natürlich auch dann die Regierungen. Da muss sehr viel mehr getan werden, damit sich auch die Medienlandschaft weiterhin so erhalten bleiben kann und dass man auch vor allem die jungen Leute erreichen kann, sich auch zu engagieren.
Ja, also das passt ganz gut. Ich habe heute auf meiner Facebook-Seite eine Anfrage veröffentlicht zum Thema Cyber-Grooming in Brandenburg. Also ein Satz, den vor 15 Jahren wahrscheinlich kein Mensch verstanden hätte. Und das ist genau das Problem, dass wir gerade im Bereich der Medienkompetenz eine Sprachbarriere haben zwischen den jungen Menschen und denen, die sie begleiten, sowohl die Eltern als auch die Pädagogen. Ich habe zum Beispiel gefragt, wie viele von den Lehrern bei uns in Brandenburg die App Musical.ly kennen. Und da ist mir allgemeines Unverständnis entgegengekommen, dass es bei jungen Menschen eine sehr hochpopuläre Freizeitbeschäftigung, wo man selber singt und performt, wo aber natürlich die vielen Hunderten, manche Kinder haben Tausende von Followern, nicht unbedingt auch Mädchen zwischen 12 und 19 sind. Und das ist natürlich ein Einfallstor ist für die Gefährdung von Kindern. Ich glaube, dass wir, das ist ja auch ein Thema, was heute wichtig war, wie wir Fake News erkennen können, wie wir Quellenkritik üben können, wie wir aber auch die Kinder vor den Gefahren im Internet schützen können. Und ein wesentlicher Punkt ist auch die Frage, wie in Zukunft Polizei im Internet präsent sein wird, also auch da ganz digital Streife fahren wird und wie wir auch in der Lage sind, in Deutschland versuchen wir das ja mit dem Netzdurchleitungsgesetz, so vorsichtig das, wo wir lange Systeme im analogen Bereich entwickelt haben, auch ins Internet zu übertragen. Aber da sind wir der Entwicklung technisch noch ein paar Jahre hinterher.
So, gibt es noch weitere Fragen im Publikum? Sonst würde ich sagen, dass wir vielleicht noch mal eine kleine Schlussrunde machen, bevor wir dann zum Ende kommen. Ich würde gerne jeden von Ihnen bitten, eigentlich nur mal ganz kurz zu sagen, wo stehen wir in 10 Jahren so mit dieser Entwicklung? Was glauben Sie? Wollen Sie antworten? Aber wirklich nur kurz.
Nie wiem, czy mi wystarcza wyobraźni na to, żeby taką diagnozę postawić, bo przyznam, że jeszcze 5 lat temu myślałam, że moja praca będzie wyglądała zupełnie inaczej. Rzeczywistość zmienia się szalenie dynamicznie. To, o czym mogę tylko marzyć, to ten taki wzrost świadomości, że wszyscy tworzymy tą naszą rzeczywistość i musimy być za to odpowiedzialni. Chciałabym, żeby to poczucie tego, że moje słowo, moje działanie, każda moja aktywność może wywrzeć bardzo realny wpływ na drugiego człowieka, żeby taka świadomość towarzyszyła po prostu wszystkim uczestnikom tego całego procesu informacji.
Ich habe das vorhin so ein bisschen beschrieben, was wir jetzt erleben als Revolution, als kommunikative Revolution. Ähnlich für mich wie damals die Erfindung der Druckmaschine und damit die Verbreitung sozusagen des gedruckten Wortes außerhalb der Eliten, die damals also nur von Kanzel oder vom Katheder verkündet haben. Sprich, wir sind auf einem Weg, wir tasten uns alle gemeinsam auf diesem Weg vor und insofern würde ich noch also keine Prognose für 10 Jahre abgeben wollen, weil, wie meine Vorrednerin schon sagte, einfach die Prozesse, die auf diesem Weg sind, so dynamisch und mit so viel auch Einfluss, die man, glaube ich, jetzt noch gar nicht vorhersehen kann. Aber auch ich wünsche mir, dass es also ein verantwortungsvollerer Diskurs wird, wo wir also wirklich miteinander das Bewusstsein haben, dass das, was wir sozusagen dort auch im Netz tun, immer Auswirkungen hat auf nicht nur einen oder zwei, mit dem ich also jetzt am Stammtisch sitze, sondern auf im Zweifelsfall viele Tausende oder gar Millionen, die sozusagen dort dann auch entsprechend in der Kommunikation damit einbezogen sind.
Das ist natürlich schwierig mit den 10 Jahren, aber ich glaube, in 10 Jahren werden wir in der Gänze nicht mehr über das Problem Facebook reden, also vielleicht noch über den Konzern nicht, aber über die Plattform als solche und den Einfluss auf den Journalismus bzw. auf die Öffentlichkeit, weil bis dahin, glaube ich, eine Netzstrukturdebatte ausgelöst worden ist, die quasi jeden nochmal empowert, selbst mit den Daten zu entscheiden, was man damit macht und ob Facebook darauf zugreifen kann oder nicht, oder die spätere Plattform. Und ich glaube, in 10 Jahren werden andere Leute oder wir wieder hier sitzen und sich dann die Frage stellen, welche Auswirkungen diese Strukturveränderung auf Journalismus und die Zusammensetzung von Öffentlichkeit haben wird. Also das ist ein fluider Prozess, deswegen sage ich, wir dürfen nicht in alten Mustern denken.
Also ich habe 2 Hoffnungen, und zwar, dass wir in 10 Jahren es geschafft haben, ein ökonomisches Modell für Journalismus auch jenseits des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entwickelt zu haben, mit oder ohne staatliche Unterstützung. Und das Zweite ist, dass die technologische Entwicklung nicht nur dazu dient, dass Amazon mir Kaufempfehlungen machen kann, was ich schon immer mal haben wollte, aufgrund der Suchanfragen der letzten 3 Wochen, sondern dass wir vielleicht auch einen Automatismus haben, der bei Artikeln, sei es nur bei Facebook oder woanders, mir automatisch signalisiert, das ist eine gesicherte Quelle oder das ist eine unsichere Quelle. Ich glaube, das müssten die Daten irgendwann mal hergeben können.
Also so wie es ist, wird es nicht bleiben. Das ist klar. Ob es schlechter wird, weiß ich. Also es wird vielleicht mehr Chaos geben, also in den Medien, in der Berichterstattung. Manches kann man regulieren, also bei Facebook ist es vielleicht jetzt ein bisschen besser geworden, also diese Anonymität ist nicht mehr etwas begrenzt, also man kann dort also sachlichere Diskussionen als auf Twitter führen, aber es werden vielleicht neue Medien entstehen, die wir gar nicht kennen, und vielleicht wird eine neue Diskussionsrunde notwendig sein, dass wir es besprechen. Aber was wichtig ist, dass man nicht glauben sollte, dass ich dank meinen Studenten auch, dass man das Alte bewahren kann. Also man muss wirklich, also verzagen darf man nicht, aber glauben, dass man das Alte behält, da soll man auch nicht. Man soll rennen, kämpfen und so weiter. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir alle stecken noch mittendrin in diesem Kampf um die Köpfe und um die Herzen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, Ihnen allen für Ihre tollen Beiträge, und ein ganz besonderer Applaus bitte an die Dolmetscher, die ganz tolle Arbeit geleistet haben. Und ich glaube, Cornelius leitet jetzt über zum weiteren Programm. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Gemma, für Einsatz. Herzlichen Dank bei allen Beteiligten, meine Damen und Herren. Auf diese Weise kommen wir zum Ende unserer Medientage hier in Stralsund, und lassen Sie mich jetzt am Ende der 2-tägigen Veranstaltung vor allem einen Dank aussprechen an meine Kollegin Magda Przedmojska, die das Ganze hier gestemmt hat. No. Und an alle Praktikanten, Assistenten, junge Redaktion, die hier dazu beigetragen hat, wie auch an meine andere Kollegin Carolina Fuhrmann, die trotz ihres Geburtstages hier voll im Einsatz war. Die Tatsache, dass am Ende dieser 2-tägigen Veranstaltung hier noch 80 Leute im Raum sind, ist, glaube ich, der beste Beweis dafür, dass es sich gelohnt hat, nach Stralsund zu kommen. Und Sie sehen, die Tore zur Demenza werden schon geöffnet, sodass wir die 2-tägige Veranstaltung gleich hier noch mit einem Mittagessen beenden können. Und ich gehe davon aus, dass wir uns auch im nächsten Jahr sehen werden, diesmal in Wrocław. Wir werden die Medientage weiterentwickeln. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, was für Vorschläge Sie, Medienmenschen, machen, welche Themen wir im nächsten Jahr auf die Agenda setzen, welche Workshops wir organisieren. So bleiben wir im Kontakt. Und vielleicht noch ein Hinweis für alle diejenigen, die noch nicht tagtäglich auf unserer Website sind. Wir werden im nächsten Jahr auch geografisch ein bisschen breiter denken. Das heißt, wir sind im Gespräch dank der Partner, dank der Bosch-Stiftung und wir sind dabei, unsere Medientage zu europäisieren. Das heißt, wir werden auch einige Gäste aus Frankreich und Italien einladen und wir haben die Möglichkeit, seitens der Stiftung einige polnische und deutsche Journalisten nach Frankreich und nach Italien zu entsenden. Deswegen meine Bitte, schauen Sie mal drauf und wenn Sie wollen, dann bewerben Sie sich auf jeden Fall für diese Projekte. Und last but not least würde ich mich gerne nochmal hier bedanken bei der Hochschule, bei der Technischen Hochschule Stralsund für diese Räumlichkeiten und die sehr gute Zusammenarbeit, als auch bei den Vertretern des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die gestern Abend ja die Preisverleihung geschmissen haben und das war echt super. Also nochmal herzlichen Dank. Genießen Sie noch das schöne Wetter und das Programm, das Sie ja kennen. Wir haben die Möglichkeit, hier nochmal die Stadtbesichtigung und Josh Fox steht ja auch noch da. Und jetzt guten Appetit. Danke.